Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist die Eishockey-Show, das WM-Spezial und Folge Nummer 9 live. Alles von der Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg. Ja, und mittlerweile sind wir mittendrin heute noch, denn wir nehmen abends auf nach dem Nachmittagsspiel mit Mo Müller, der zu uns zurückgekehrt ist. Wir sind alle ein bisschen erstaunt. Wir dachten eigentlich, Mo, wir hätten dich schon ein bisschen gebrochen, aber du bist unbreakable.
Ich bin unbreakable. Ich habe euch sogar vermisst. Die Gruppen liefen ja weiter, in denen ich drin war und habe gemerkt, was hier alles passiert. Baden am See, und da habe ich gedacht, ich muss schnell wieder zurück.
Ja, und das hat der Mo gemacht und da sind wir sehr froh drüber. Es geht heute natürlich darum, was war jetzt los? Wir müssen ein Fazit ziehen zum Abschneiden der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Wir sind jetzt in diesem Moment, nachdem wir eben noch die Partie USA gegen Österreich hatten, auch angekommen. Schweden hat dann noch die Slowakei geschlagen, dass zumindest alle Viertelfinalteilnehmer feststehen.
Ja, genau. Ich bin in Sesch gewohnt.
Also, das sind die Schweiz, das ist Finnland, das ist Lettland und das sind jetzt die USA hier in der Gruppe in Zürich, und drüben steht Kanada als Nummer 1 fest. Die Norweger sind mit dabei, dazu haben es die Schweden auf den letzten Drücker noch geschafft, und
die Tschechen
sind auch mit dabei, da geht es aber noch um Platzierungen. Soweit können wir das jetzt schon mal festhalten. Das heißt natürlich auch, die deutsche Mannschaft ist jetzt definitiv nicht dabei. Das hatte sich heute relativ schnell angebahnt durch ein souveränes Spiel der Letten gegen Ungarn am Mittag schon.
Ja, ist richtig, und hat sich auch ein Stück weit schon angedeutet. Ich meine, wir sind nicht ganz überrascht gewesen. Es war ja klar, dass es so kommen konnte. Die deutsche Mannschaft hat es ja leider aus den Händen gegeben, das selber beeinflussen zu können. Und dass Lettland Ungarn schlägt. Man hatte gehofft, dass es vielleicht doch ein schweres Spiel werden könnte, war aber doch sehr eindeutig, das Ganze.
Ja. Mo, insgesamt, wenn wir ein Fazit ziehen, du hast mir mit Sesch gestern, warte ja auch schon fast so weit, aber jetzt ist es halt real. Jetzt verpasst Deutschland zum zweiten Mal in Folge ein Viertelfinale. Das passierte zuletzt 2015. Siehst du die WM insgesamt vielleicht nicht als Rückschritt für das deutsche Eishockey, aber als deutliches Warnsignal?
Das auf jeden Fall. Ich würde sogar überlegen, zu sagen, ist es ein Rückschritt? Vielleicht, wenn man die Kombination aus der letzten WM und Olympische Spiele sieht, kann man schon sagen, dass wir derzeit auf jeden Fall die Schritte nach vorne machen. Wenn man es gut mit uns meint, dann könnte man sagen, wir sind gerade treten auf der Stelle. In meinen Augen war das dies Jahr doch auch eine machbare Gruppe. Und muss man dann leider doch festhalten, dass es dann am Ende nicht gereicht hat. Und jetzt kann man da in die Tiefe gehen und analysieren, sind die Ansprüche zu hoch, die wir stellen insgesamt im Vorfeld. Woran liegt es genau? Und ich glaube, das wird jetzt sehr spannend zu beobachten sein, was da die Rückschlüsse sind.
Wir sind gespannt, ob Rückschlüsse gezogen werden, vielleicht natürlich auch in den Spitzen des DEB. Der DEB hat sich ja als Verband auch neu aufgestellt, inklusive Aufsichtsrat. Das heißt, man ist in einer komplett neuen Struktur. Mhm. Glaubst du auch da, dass man insgesamt kritisch damit ist, wer welche Posten vielleicht besetzt, dass man vielleicht insgesamt auch ein bisschen mehr sportliche Kompetenz in den DEB hineinbringen muss?
Ich glaube, das muss immer das Ziel sein. Also man kann nicht genug sportliche Kompetenz in diesen Gremien haben. Oft ist es ja doch so, dass in Verbänden ja gerade die Funktionärsposten Leute sind, die müssen nicht immer aus dem Sport kommen, aber die müssen beratungsoffen sein von Leuten, die sich im Sport auskennen. Man kann auch nicht nur Sportler drin haben, aber es gibt auch viele andere Sachen, die man machen muss. Deswegen ist, denke ich, die Mischung ganz einfach. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, kenne ich nicht ganz genau, wie es neu aufgestellt ist. Ich ungefähr das Konstrukt kenne ich. Ich glaube, es fängt
der Aufsichtsrat auf der einen Seite und dann eben die Vorsitzenden, die Vorstände auf der anderen Seite.
Ja, für mich hängt es aber nicht nur am Verband. Ich glaube, dass insgesamt im deutschen Eishockey, dass es verschiedene Player gibt, mehr oder weniger stark, und das nicht immer. Ich frage mal andersrum: Wer im deutschen Eishockey hat eigentlich das Gesamte im Blick? Also wer ist daran interessiert, die Sportart an sich weiterzuentwickeln? Ich bin da wahrscheinlich ein Stein im Schuh für viele.
Aber Mo, das ist ja eine Frage, die man sich, wenn man Eishockey so lange verfolgt und so lange mit dabei ist, wie wir, eigentlich immer wieder auch stellt. Mhm. Glaubst du, dass da vielleicht die Erfolge der Nationalmannschaft das Ganze so ein bisschen überblendet auch haben?
Das denke ich auf jeden Fall, ja. Ich glaube, wenn das in der Zeit, wo wir so erfolgreich waren, richtig schief gegangen wäre, dann hätte man über bestimmte Sachen nicht hinwegschauen können. So haben die Erfolge der Nationalmannschaft dafür gesorgt, dass man bestimmte Sachen ja nicht angehen musste. Es gab die Diskussion nicht.
Vielleicht. Was fällt dir da am ehesten ein als Beispiel? Ist es immer wieder die Import-Diskussion in der deutschen Eishockey-Liga zum Beispiel?
Das Erste, was mir einfällt, ist gar nicht die Import-Diskussion. Das Erste, was mir einfällt, ist, dass wir gar nicht diskutieren. Also es gibt erstmal überhaupt gar keine Diskussion. Sachen, die angebracht werden. Es gibt jetzt nicht unbedingt eine Diskussionskultur, wo man sagen kann, ey, ich bin der Meinung und ich bin der Meinung, und aus den verschiedenen Meinungen hört man sich an und kann man was lernen, was aufbauen. Das findet mir insgesamt viel zu wenig statt.
Aber gibt es diese Diskussion nicht, weil man sich gar nicht zusammensetzt? Oder setzt man sich zusammen und traut sich dann vielleicht dem Gegenüber, das auch gar nicht so rein mal zu sagen?
Naja, also wir haben es ja wirklich oft versucht, mit der Spielervereinigung zu sagen, okay, wir sind jemand, wir wollen an den Tisch, wir wollen helfen, wir wollen nicht wie die NHLPA streiken und mehr Geld für die Spieler. Das ist nicht, wir wollen helfen, die Sportart besser zu machen. Nehmt uns mit an die Hand. Das ist so nie richtig passiert. Also
fühlt ihr euch auch gar nicht so wirklich in der Akzeptanz, die man, wo man eigentlich von ausgeht, okay, wir sind die Spieler, wir sind eigentlich eure Jungs, die euch euer Produkt auch verkaufen, die euch euer Produkt groß machen. Fühlt ihr euch da gar nicht so wahrgenommen oder ernst genommen?
Ich möchte jetzt gar nicht unbedingt nur von den Spielern sprechen, aber um auf deine Frage einzugehen. Insgesamt ist ja egal, welche Interessenslage wir haben. Und ich kann nur noch mal wiederholen, uns ging es nicht darum, für die Spieler, am Ende ging es darum, vielleicht auch mal, dass wir am 23. einen Tag vor Weihnachten nicht 6 Stunden im Bus sitzen. Ja, das kann sein, dass wir das auch mal anbringen wollten. Aber insgesamt haben wir uns irgendwann so in der Rolle verstanden, dass wir diejenigen sind, die ein Gefühl für das Spiel haben, sehr viel Ahnung von dem Spiel haben und dass wir vielleicht gedacht haben, okay, diese Ahnung wird nicht wertgeschätzt. Wer ist denn sonst noch der die Ahnung hat? Und wer ist eigentlich wo dafür verantwortlich, die Sportart voranzutreiben? Und ich spreche jetzt nochmal die Themen an. Hallenneubau, Hallensanierung. Wir haben tolle Standorte in der DL, die wirklich tollen Job machen, das Eishockey Tickets zu verkaufen, zu vermarkten. Aber es geht ja darum, Kinder für den Sport zu begeistern. Wo trainieren die? Wahrscheinlich nicht in der Multifunktionsarena. Das passiert in kleinen Eishallen, an kleinen Standorten. Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich, den Nachwuchs auszubilden? Und jetzt kommt für mich das alles Entscheidende, wenn der Nachwuchs einmal ausgebildet ist. Wo spielt er denn dann? Wie wird er an das nächste Level herangeführt? Und ich glaube, da kocht so ein bisschen jeder sein eigenes Süppchen. Da gibt es die Oberliga, da gibt es die Nachwuchsmannschaften, die zweite Liga und die DEL und jeder macht so das und man arrangiert sich, aber man geht das Problem nicht gemeinschaftlich an.
Eishallen sind natürlich ein großes Thema, weil teuer im Bau, teuer im Unterhalt. Wir wissen auch, die Kommunen sind da gerade in dieser Zeit auch nicht so flüssig und alles. Mhm. Also okay, ist ja insgesamt ein teurer Sport auch.
Mhm. Ist es richtig?
Weißt du, nicht nur für die Eltern mit der Ausrüstung, sondern eben auch bei solchen Sachen. Mhm. Eine Eishalle allein zu unterhalten, ist ja wirtschaftlich oft sehr schwierig, egal ob für den Betreiber oder für eine Stadt.
Ja, es gibt aber Modelle, an denen man erkennen kann, dass es auch möglich ist. Ich nenne jetzt mal die Eishalle in Kassel, die komplett auf dem Dach Photovoltaik hat und zu bestimmten Zeiten sogar Strom abgibt. Ich meine, es wird ja auch viel Wärme generiert in dem Moment, wo man Eis produziert, eine Osmoseanlage hat, wo wirklich Pioniersarbeit geleistet wird, zu sagen, okay, hier gibt's, sage ich mal, ein Kasseler Beispiel, einen grünen Bürgermeister. Natürlich ist es für den jetzt nicht gegeben, dass man, bevor man einen Kindergarten oder einen Spielplatz baut, eine Eishalle zu bauen. Aber wenn man da mit Argumenten kommt und sagt, okay, wir haben verstanden, worum es geht und wir haben Lösungen an der Hand, ist es ja keine Option zu sagen, okay, wir machen es dann einfach nicht. Ich glaube, dass Sport für eine Gesellschaft so, so wichtig ist. Und Eishockey ist nach wie vor Mannschaftssportart Nummer 2 in Deutschland. Und ich finde, das Feld ist mir ein bisschen zu unbearbeitet.
Das werden wir nicht angehen können, weil wir können es nur anheizen natürlich, dass da vielleicht in Zukunft auch mehr kommt. Wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen jetzt zur Analyse der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Was uns auch gerade zugetragen wurde, sind zum Beispiel die Top 3 Spieler dieser WM, die ja vom Trainerteam immer bestimmt werden. Philipp Grubauer, Lukas Reichel und Moritz Seider sind die 3, die gewählt wurden, nur falls ja auch live. Wir haben es wirklich jetzt nach dem Spiel gerade erst bekommen. Das spielt auch gar keine große Rolle, aber für viele Leute ist das eben auch wichtig. Wer waren diese 3, weil die gestern eben dann noch nicht geehrt wurden, weil noch nicht ganz sicher war, ob Deutschland weiterspielt oder nicht. Aber lass uns in diese Analyse vielleicht der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gehen. Kann man es wirklich auf diese 2 Spiele gegen Lettland und gegen die USA herunterbrechen oder ist das Ganze tiefer verwurzelt?
Das frage ich mich selber. Habe ich mich auf der Hin- und Rückfahrt einige Male gefragt. Ich glaube, dass wir eine Zeit lang schon näher in Schlagdistanz zu den Großen waren. Ich fand nicht, dass die Amerikaner mit einer sehr guten Mannschaft hier vor Ort waren. Die Schweizer waren mit einer sehr guten Mannschaft vor Ort, ja. Das stimmt. Und da waren wir dann doch wirklich eine Klasse von entfernt, das muss man sagen. Und da kann man dann schon sagen, okay, da waren wir schon mal näher dran. Woran liegt das? Warum war die Schweizer einfach, das muss man auch sagen, der Kader war unglaublich bestückt hier bei einer Heim-WM.
Ja.
Wir hatten nicht die volle Kapelle dabei. Kann man im Umkehrschluss aber sagen, hatten wir aber bei Olympia, war auch nicht viel besser. Woran liegt es?
Muss man das bei Olympia nicht in Relation stellen, dass natürlich andere Länder, andere Nationen auch ihre Top-Top-Teams mit dabei hatten und dass man da dann sportlich schon genau dort eingeordnet wurde?
Schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Slowaken im entscheidenden Spiel Mann für Mann so viel besser waren. Das würde ich nicht denken. Und man kann ja auch immer sagen, okay, wir haben verloren, zu Recht, aber wir haben gut gespielt. Ich finde, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war nicht gut.
Okay.
Das ist eher so Grund. Also ich würde es nicht vom Ergebnis abhängig machen.
Okay, aber dann lassen Sie wieder auf diese Weltmeisterschaft kommen. Was man in Deutschland zumindest in den letzten Jahren nicht hatte, waren Absagen für so ein WM-Turnier. Mhm. Christian Künast hat das jetzt auch schon angesprochen. Ja, Absagen sind da schon ein Thema.
Mhm.
Und da geht es vielleicht gar nicht um die Art und Weise, dass abgesagt wird, sondern aus welchen Gründen dann zum Teil eben abgesagt wird.
Mhm.
War das eine Zeit lang eine andere Kultur in der Nationalmannschaft?
Ich habe die Aussage von Christian Künast wahrgenommen, als er gesagt hat, dass man sagen muss, 90-95% der Spieler kommen gerne. Ich komme aus einer Zeit, als ich angefangen habe zu spielen, da war es deutlich weniger als das. Da waren es vielleicht 70%, die gerne gekommen sind und der Rest nicht.
Aber wieso war das überhaupt so mit dem Adler auf der Brust, dass ein paar Spieler kommen, obwohl sie vielleicht gar keine Lust hatten? Also das ist ja auch eigentlich schwer erklärbar.
Ja, man musste diesen Stolz für die Sache erst wieder aufbauen, weil der Verband eine Zeit lang, ich denke, das kann man so offen sagen, von der Epoche, in der ich rede, jetzt nicht die allerbesten Strukturen hatte. Und man ist zu Turnieren sehr komplex behaftet gefahren, hat dann meistens den Arsch versohlt bekommen. Das Ganze ist jetzt auch nichts, wo man sagt, das lohnt sich finanziell. Das ist eher so, wo man sagt, okay, ich nehme am Ende einer harten Saison nochmal 4-6 Wochen weg, die ich eigentlich durchgehend weg bin. Ich sag mal, von den 6 Wochen ist man vielleicht 4 Montage zu Hause.
Ja.
Gerade für die Leute, die Familie haben. Ist das ein Opfer? Brauchen wir jetzt gar nicht reden. Die Leute sagen, ja, aber finanziell, auf jeden Fall, ich sehe es ganz genauso. Wenn man fürs Land spielen kann, ist das absolute Ehrensache. Aber es stecken immer Menschen dahinter. Es gibt immer Situationen, und da muss man sich auch hineinversetzen, dass es nicht immer so leicht ist. Und ich glaube, eine Zeit lang waren wir wirklich bei 100%. Das kann ich sagen. Weil man wusste, wenn man kommt, man spielt um was, also man ist nah dran an den Großen, es macht total Bock, die ganze Atmosphäre bei der Nationalmannschaft war so, wir sind eine Familie, kommen hier hin, es macht so Spaß, wir haben immer so eine gute Zeit und dann spielen wir auch noch tolles Eishockey. Ich denke, die letzten Turniere, wie sie liefen, hat vielleicht den einen oder anderen dazu bewegt, aber da müsste man jetzt Christian Künast fragen, wie die Absagen gelaufen sind, da weiß er mehr als ich.
Ja, das soll der auch, ich meine, das sind auch Interna, die man vielleicht auch gar nicht wissen sollte als Außenstehender. Das ist auch absolut okay, weil das dann auch irgendwo Verbandssache ist. Aber wir hatten heute im Kommentar auch mal kurz davon gesprochen, von diesem Viertelfinal aus damals bei der Heim-WM gegen Kanada. Also als Marco Sturm einfach diese Niederlage nicht akzeptiert hat, die hat ja was bewegt in der deutschen Nationalmannschaft damals, oder?
Das ist gut, dass du das ansprichst. Es ging sogar einen Tick früher los. Es war die WM in St. Petersburg 2016 und dann sind wir zum ersten Mal seit langer, langer Zeit ins Viertelfinale gekommen. Wir hatten vorher
richtig.
3 Jahre Pat Cortina, meine ich, war das
genau.
15, 14,
vorher
13,
Kölliker.
Vor Kölliker. Also das war, ich glaube, das letzte Mal, dass wir davor das Viertelfinale hatten, war 2011, meine ich, in Bratislava.
Ja.
Dann haben wir wirklich, es war eine tolle WM, ich meine insgesamt, wie es gelaufen ist. Und dann haben wir den Zug genommen und sind von St. Petersburg nach Moskau gefahren und haben in Moskau im Viertelfinale gegen Russland bei der Heim-WM gespielt mit Datsuk, Ovechkin.
Genau, war der Wahnsinnsmannschaft.
Komplette Kapelle.
Ja.
Ja. Und für uns war das ein Erfolg. Hallo, wir haben das Spiel sogar einigermaßen noch offen gehalten.
War ein 4-1, meine ich.
Ja, aber es war lange nicht so deutlich.
Genau, genau.
Man war so mit dabei und wir so aus der Vergangenheit, die wir hatten, haben gedacht, boah, das war ein Schritt nach vorne. Und er kam in die Kabine und wir haben
gesagt, ach, das war da schon?
Das war da schon.
Okay.
Und da habe ich gedacht, okay, krass, der hat echt gedacht, dass der ist sauer, dass wir jetzt Russland nicht geschlagen haben in Russland. So haben wir alle gefühlt, okay, das so denkt der. Der hat uns echt zugetraut, dass wir Russland schlagen könnten. Vorher, ich kann mich an eine WM erinnern, da haben wir gegen Kanada gespielt. Da hieß es in der dritten, wenn wir schaffen, die ersten 20 Minuten, dass es unentschieden ist, dann gibt's eine Belohnung. Also komplett konträr.
Ja, ja.
Jetzt sollten wir Russland schlagen im Viertelfinale in Russland. Und dann kam die Heim-WM und da war schon Mindset ein anderes. Da war schon sehr knapp gegen Kanada. Und ich weiß nicht, ob die Olympia-Quali davor oder danach war. Kann sein, dass sie vor der Heim-WM war.
Lass mich überlegen.
War die danach?
Die war im September, August oder September 2016. Die waren
war davor.
Vor der Heim-WM.
Davor.
Das in Riga.
Genau,
das war vorher.
Das war ein unglaubliches Erlebnis. Wir wussten, wir haben den Druck nicht nur des Verbandes, sondern eigentlich der Förderung. Das wäre das zweite Mal hintereinander gewesen, dass wir Olympische Spiele verpassen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele 100.000 Euro da dran hingen. Und dann gehst du in ein Turnier, wo du weißt, du musst alle drei Spiele gewinnen. In Riga gegen Lettland das Finale. Und wir hatten wirklich eine Top-Mannschaft dabei. Und es war ein super knappes Spiel und wir haben gewonnen. Und um diese Erlebnisse herum ist was zusammengewachsen mit Marco Sturm, der uns wirklich dieses, ich will, dass ihr alles gebt und habt Spaß. Das hat er immer gesagt, manchmal im Training war man so verkrampft. Er hat gesagt, warum ist ja alles so ernst, habt doch mal Spaß. Und dann hat der Sturm mir gesagt, wenn es drauf ankommt, ist Showtime. Das hat er immer gesagt, Showtime. Jetzt müsst ihr zeigen, jetzt will ich alles von euch. Und diese Mischung aus guter Zeit abseits des Eises, ich weiß, wir haben Touren gemacht auf eine Berghütte in Garmisch, nochmal so ein Mini-Trainingslager, wo es wirklich darum ging. Und der Sturmi war immer, wir müssen die Familien einbinden, wir müssen es gut machen für die Jungs. Und das war vorher, das muss man so sagen, das war nicht so. Es war wirklich so, dass man gesagt hat, du musst kommen und das, aber es war, das Ganze drumherum hat eigentlich nicht gepasst. Und der Sturmi hat es gut gemacht.
Und hat man dann eben auch gesagt, zu Spielern, die vielleicht bis dahin nicht zu einer Zusammenarbeit schon, hey, komm, es ist echt wieder cool, es ist anders.
Ja, und das hat sich
auch weißt du, dass sich das so entwickelt,
ja, ja.
Genau.
Ja, total, natürlich. Das ist hier ist Aufbruchstimmung. Das war wirklich so, da entwickelt sich was. Man war auch stolz, bei was dabei zu sein, was so leistungsorientiert war. Ne, so nicht nur zu sagen, okay, ich bin auch Nationalspieler. Nee, wir fahren zu einer WM und wir haben den Anspruch, wir wollen da wirklich gegen die Großen mitspielen. Und diesen Glauben, den haben wir jetzt ja dieser Generation, das ich auch in den Worten von Mo Seider, so ein bisschen weitergegeben, dass er sagt, das wäre Viertelfinale schön, aber was noch? Ne? Dafür haben wir so lange gearbeitet, das mal so hinzukriegen und dass die Presse jetzt auch zu Recht mal fragt, kritisch nachfragt. Das ist ja doch die Arbeit, die wir, also die Früchte der Arbeit, die wir geleistet haben. Und ich würde ungern sehen, dass wir jetzt wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, die Ansprüche sind zu hoch und ich finde, die Ansprüche sind deswegen so hoch, weil wir gute Arbeit geleistet haben und die geht's jetzt weiter zu machen.
Die Ansprüche sind ja auch so, weil jeder Spieler Profisportler ist, weil der da natürlich auch spielt, um zu gewinnen und nicht spielt, um dabei zu sein.
Ja, aber muss das entwickelt werden.
Genau, muss das in der Mannschaft wachsen und siehst du vielleicht in Spielen, wenn man sagt, ja, gegen Finnland ordentlich gespielt, aber 3-1 verloren. Siehst du da vielleicht, dass man da sagt, nee, vielleicht hätten wir vor 2-3 Jahren gesagt, wir spielen nicht gegen Finnland, um gut zu spielen, sondern um die im ersten Spiel zu schlagen bei einer WM.
Ist natürlich immer leicht jetzt. Ne?
Natürlich, von außen. Die Jungs haben sicher ein Mindset, die zu schlagen.
Ja,
das. Aber weil du auch sagst, das wächst natürlich. Mhm. Und man hat schon das Gefühl, jetzt durch die Ergebnisse, weil am Ende ist es ein Ergebnissport, da wirst du daran gemessen, dass das eben jetzt in vielen solcher Spielen nicht mehr so der Fall war, wie das ein paar Jahre zuvor war.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Ich war jetzt dieses Jahr nicht in der Kabine und kann das jetzt nicht zu 100%ig sagen. Ich fand, dass die Deutschen gegen die Finnen ein gutes Spiel gemacht haben, wo ich danach gesagt habe, das wird ein gutes Turnier. Aber natürlich wären, glaube ich, auch die Finnen dieses Jahr für uns zu schlagen gewesen. Ich gehe auch so weit, dass ich sage, in den Spielen, es war nicht nur ergebnistechnisch, dann wenn ich jetzt auch auf Schweiz zu sprechen komme oder Lettland, nicht nur ergebnistechnisch, nicht das, was wir uns vorgestellt haben, sondern es war auch von der Art und Weise nicht so gut, wie wir spielen können.
Wird es eine Diskussion geben vor der Heim-WM um mögliche Positionen beim DEB?
Das weiß ich nicht. Ich kann.
Muss es vielleicht eine Diskussion? Das heißt ja nicht, dass es Veränderungen geben muss, aber muss es eine konstruktive Diskussion insgesamt geben?
Konstruktive Diskussion muss es immer geben, finde ich. Ich glaube deswegen, ich meine, wir sind hier in der Schweiz, die diskutieren, nachdem die im Finale verloren haben, was kann besser laufen.
Ja.
Und da passieren Sachen. Ich glaube, viel wichtiger, ich glaube, diese konstruktive Diskussion, die findet statt, auch in Deutschland. Aber wer führt die und sind wirklich alle dann dabei, die Nationalmannschaft zu unterstützen? Und dieser Schalter ist nicht so, ich drehe den jetzt um und natürlich hat das einen Effekt, man kann Sachen sofort optimieren, geht immer irgendwas. Aber das große Bild deutsches Eishockey, wenn wir wirklich mal sagen, wir wollen eine Nation werden, wir haben über 80 Millionen Einwohner, wir haben auch genug Kinder in Deutschland, und es gibt auch, wir sind ja nicht untalentierter als andere. Das Potenzial ist da. Wie können wir das wirklich mal ausschöpfen? Und dann Ich habe das vorhin gehört, das würde ich gerne aufgreifen. Dann hört halt die Liebe zum Eishockey nicht am eigenen Ortsschild auf, sondern geht darüber hinaus. Und dann überlegt man sich, okay, ist das jetzt wirklich unbedingt das Beste für meinen Standort? Aber es ist auf jeden Fall das Beste fürs Eishockey. Und dass man die Nationalmannschaft ist immer die Speerspitze des Sports.
Immer das Aushängeschild.
Immer Sport, das Aushängeschild. Und ich glaube...
Glaubst du, dass das nicht von jedem so gesehen wird?
Ja, ich habe ja vorhin, hat der Sesh erzählt, dass Christian Gernot Trippke gesagt hat, er glaubt nicht, dass die Nationalmannschaft eine Abstrahlkraft auf die Liga hat. Das ist auch ein Stück weit undankbar, finde ich, weil wir haben schon bewiesen, dass es so war. Die gab's auf jeden
Fall. Also das sehe ich persönlich auch anders.
Ich finde,
die Nationalmannschaft steht eigentlich immer über der Sportart.
So sehe ich das auch. Und ich meine, die Leute, die mich kennen, die werden sagen, du bist eine kaputte Kassette, leg mal was Neues auf. Aber wie funktioniert deutscher Sport? Tennishallen, wann wurden die gebaut? Formel 1, jetzt Fußballnationalmannschaft. Das sorgt doch dafür, dass Kinder mit dem Ball danach rausgehen. Ich weiß, als die Basketballer gewonnen haben, ist ein Kind bei mir um die Ecke mit dem Basketballer mit dem Fenster vorbeigelaufen. Genau so ist das. Und so war es auch bei uns im Eishockey. Wir hatten Anmeldestopps im Nachwuchs in Köln. Es konnten nicht so viele Kinder aufgenommen werden, weil die haben das im Fernsehen gesehen, nicht nur die Art und Weise, wie wir gespielt haben, sondern wir waren Vorbild als Mannschaft. Und dann hat man gesagt, davon möchte ich auch Teil sein, das möchte ich auch lernen. Und ich glaube, dass man da dann zu sehr an das oben denkt, hat das direkt einen Effekt auf uns. Nee, hier oben nicht, aber hier unten. Und wenn wir immer nur hier oben aufbauen und das Fundament aushöhlen, dann funktioniert das nicht. Wir müssen eine starke Pyramide bauen und das ist Basisarbeit. Und das ohne das andere zu vernachlässigen. Und da sind wir ja gut. Das muss man ja sagen. Ich bin ja niemand, der sagt, ist alles schlecht, müssen alles ändern. Zuschauerzuspruch in der DL.
Sensationell.
Ja, das Produkt, wie es aussieht, wie es rüberkommt, muss ich euch auch loben, wie es übertragen wird.
Die Show auch um die Spiele, es stimmt alles.
Es stimmt alles. Wir müssen jetzt halt nur schauen, dass wir inhaltlich auch unsere Arbeit machen, dass wir da ja nicht dann irgendwann sagen, okay, ja, oh Mist, wir haben ja gar keine jungen deutschen Spieler mehr. Was machen wir denn jetzt? Ja, das müssen wir vielleicht noch mehr Leute eindeutschen oder wie kriegen wir das hin? Eigentlich waren wir in einem anderen Trend.
Können wir da vielleicht auch noch kurz drüber sprechen? Wir sehen das ja hier auch, dass fast alle Nationen haben echt junge Spieler mit 18, 19 Jahren dabei oder zum Teil auch noch jünger. Also es sind eher Gitterspieler bei der A-Weltmeisterschaft. Fehlt dir dieser Mut vielleicht auch in Deutschland zu sagen, komm, ich nehme mal David Lewandowski mit, wieso eigentlich nicht? Oder ja, probier den zumindest zur Vorbereitung aus.
Ja. Ja, auf jeden Fall. David Lewandowski ist auf jeden Fall ein Thema, das man hätte testen können.
Weißt du, das ist ein gedrafteter Spieler, das macht natürlich auch Außenwirkung.
Ja.
Weil du lässt den nicht nur spielen als jungen Spieler, sondern zeigst auch, das ist unser Nachwuchs. Mhm. Da schauen international, da schauen Scouts hier zu bei Weltmeisterschaften und so. Und du zeigst natürlich auch, das ist unsere Zukunft und wir setzen auf unsere Zukunft.
Ist natürlich immer ein Abwägen, ne? Das muss man dann schon auch soweit Vertrauen die sportliche Führung haben, zu sagen, okay, aber ich bin bei dir, man hätte ihn testen können. Ist der wirklich jetzt nach Nachwuchs-Eishockey bereit, dann direkt aber Beispiele?
Das ist schon klar. Ne? Aber wenn du es gar nicht ausprobierst, kannst du es auch nicht sagen.
Ja, das ist richtig. Mir geht es eher darum, es gibt ja gar nicht so viele, die man auch ausprobieren könnte. Ne?
Ja.
Wo ist denn die nächste Generation, die in Deutschland spielt? Und da bleibe ich doch immer wieder an der U23-Regelung hängen. Ich meine, wir haben mit der Spielervereinigung vor 6 Jahren das Thema aufgemacht und haben da mal eine Analyse durchgeführt, ich habe da mega viel auf den Sack auch bekommen. Aber ich stehe da nach wie vor zu. Ich glaube, dass es nicht zielführend ist, weil das Einzige, was die Regelung macht, ist, die tauscht am Ende den jungen Deutschen gegen den alten Deutschen aus. Weil wenn der Spieler aus der Regelung raus ist, dann wird entschieden, ist er gut genug zu bleiben. Wenn er bleibt, dann muss ja ein anderer Deutscher rausgehen, weil die anderen Kaderplätze sind ja mit nur den Ausländern. Oft gibt es sogar noch 2, 3 Doppelstaatsbürgerschaften.
Genau.
Und dann dürfen ja nur so viele auf dem Spielberuf stehen. Und ich für mich ist das ein Kompromiss, um vielleicht, da war bestimmt auch eine gute Intention teils dabei, da ging es bestimmt auch um so ein bisschen Budget einsparen bei den Teams, vielleicht die Chancengleichheit für alle Mannschaften ein bisschen anpassen, aber für den deutschen Nachwuchs und ich muss sagen, der 95er Jahrgang war der letzte Jahrgang, bei dem es die Regelung noch nicht gab. Wenn der irgendwann mal in der Nationalmannschaft aufhört, dann sage ich jetzt mal ein paar Namen, Freddy Tiffels, Jonas Müller, Leon Dreisettel, Kahun, das sind alles 95er, wenn die mal nicht mehr kommen. Ja, also so viele danach. Das Gespräch hatte ich vorhin im Spiel mit jemandem, der hat gesagt, ja, die Schweiz, so weit ist man nicht weg, aber die Schweiz könnte noch 2, 3, 4 Nationalmannschaften aufstellen, die alle gut wären. Jetzt nicht so wie die natürlich.
Ja.
Aber bei uns ist diese Kadertiefe ist nicht da.
Und auch da werden wir noch ein bisschen, wir sind jetzt echt tief eingetaucht schon, Mo. Mhm. Auch die Jahrgänge 2002, das ist so dann JJ Peterka und so, auch danach, so diese jetzt 23, 24, weil du auch sagst, da fallen viele aus der U23 raus, spielen dann nicht mehr DEL, sondern DEL2 zum Beispiel. Und lass uns an Michi Wolf erinnern, der ist erst mit 25 in die DEL gekommen, hat einen anderen Entwicklungsschritt genommen. Manche starten halt erst später. Aber wenn du da erstmal rausfällst nach dieser U23, hat man nicht das Gefühl, dass diese Spieler oft noch eine Chance bekommen, nochmal nach oben zu spielen.
Die DEL2 ist voll mit den Spielern, die alle in der DEL in der Regelung drin waren, dann in die zweite Liga wechseln. Und der Weg zurück ist ja noch schwerer, weil jetzt gehen wir mal den Weg zurück. Du spielst richtig gut, sagen wir mal, wie Michi Wolf in der zweiten Liga. Als DEL-Verein musst du jetzt sagen, okay, wenn ich den hole, dann den U23-Spieler, den kann ich nicht streichen dafür, also die drei habe ich. Dann habe ich, du brauchst ja ein paar Deutsche, die sind ja meistens dann auch gut, es gibt ja nur so eine Handvoll, ne?
Besten sind eh auf die besten Vereine auch aufgeteilt.
Ja. Du würdest doch dem Zweitligaspieler eher mal eine Chance geben zu sagen, komm, spiel mal in der vierte Reihe bei mir. Mal schauen, ob du den Sprung in die DL schaffst. Aber die vierte Reihe ist ja meistens voll mit den reservierten U-Kader-Spielern. Und ich bin doch der Erste, der will, dass Nachwuchs, es geht mir nicht darum, dass sie nicht spielen, aber spielen aus Leistungsprinzip. Und das andere, was man mit den U23-Spielern ja auch macht, ist zu sagen, weißt du was, wie alt bist du? 19? Der weiß ja, dass er spielt. Dem erzählt der Agent, du spielst, du hast 3 Jahre Vertrag. Der weiß auch, aber der hat keinen Druck an sich arbeiten.
Du hast diesen Welpenschutz.
Ja, genau. Entwickelst du diesen Biss, zu sagen, ich will ja einen wegbeißen. Die sind so ein bisschen in der Comfortzone, die Jungs, und werden geschützt und dann auf einmal.
Und das ist eine Zeit, in der man sich eigentlich sportlich weiterentwickeln muss.
Die wichtigsten Jahre sind das. Und mittlerweile sprechen wir von jungen Spielern in Deutschland. Der ist 21, der ist 22. Das ist für mich nicht jung. Also du weißt aus unserer Zeit, junge Spieler, die hast du am Gitter erkannt in der Liga.
Genau.
So viele Gitterspieler gibt's in der DL nicht.
Ja. Jetzt waren wir echt tief, jetzt waren wir lang unterwegs.
War Hockey-Nerd-Talk.
Hockey-Nerd-Talk.
Wieder in Rage geredet.
Sorry.
Das deutsche Eishockey.
Sorry.
Aber
es liegt nur aus Liebe. Uns liegt zu unserem Herzen.
Es ist aus Liebe.
Genau. Ja. Genau. Und wir hoffen, dass da jetzt die richtigen Schlüsse gezogen werden.
Ja.
Durch das Aus der deutschen Nationalmannschaft auch das noch als Hinweis. Die Mannschaft hat heute nicht mehr trainiert. Es wäre ein Training angesetzt gewesen gegen 13 Uhr. Dann haben aber die hier vor unserem Gebäude direkt die Equipment Manager auch schon gepackt und haben alles in verladen. Die Mannschaft hat sich hier noch in der Kabine getroffen um 15 Uhr und ist dann auch in den Sommer verweht worden, wenn man so will.
Kann man auch gut verstehen.
Also ja.
Hätte ich auch so gemacht, da noch mal die Schütze zu schnüren. Wenn eigentlich du weißt, es ist aus, dann geht keiner mehr aus Eis.
Genau. Und damit beendet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft leider aus unserer Sicht zu früh diese Weltmeisterschaft.
Ja, schade. Also man merkt ja, uns liegt es am Herzen.
Ja.
Wir wollen natürlich eine deutsche Mannschaft sehen, die weit geht. Auch bewusst, dass es nicht immer klappt, das Sport. Es muss nicht immer funktionieren, aber wenn es nicht funktioniert, muss man sich halt auch mal ins Gesicht schauen und sagen, warum hat es eigentlich nicht funktioniert und dann mal auch mal eine Diskussion führen, auch mal eine Diskussion aushalten. Auch mal, wenn einer mal was Unbequemes sagt, finde ich, das ist auch okay.
Und das macht man dann hoffentlich. Über den Sommer, denn es steht eine wichtige Halbweltmeisterschaft an im nächsten Jahr in Mannheim. Und Düsseldorf, das war's heute von uns. Habt einen schönen Tag. Heute ist der erste spielfreie Tag jetzt bei der Weltmeisterschaft, weil ja die Teams zum Teil dann reisen müssen und alles. Aber wir lassen euch nicht ohne Eishockey, denn unter Hashtag Eishockey Deutschland gibt es Teil 2 von Kaltstart. Martin Hanebeck ist die ganze Weltmeisterschaft und schon früher mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft da unterwegs und gibt euch auch heute Einblicke. Das heißt, ihr seid weiter verwöhnt bei Magenta Sport und zwar jeden Tag mit Eishockey, eurer Lieblingssportart. Mo, danke. Wir schauen uns jetzt, glaube ich, noch Finnland gegen Schweiz an.
Ja, ich habe meine Nichte in der Stadt. Zufällig.
Ach so.
Ich sehe in Zürich. Ich würde gerne mit ihr Abendessen gehen.
Dann
aber,
mach das. Ja, ich zieh's mir rein jetzt. Ja. Auf jeden Fall. Du darfst. Okay. Du bist befreit für heute.
Okay, Abend. Danke.
Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und die nächste Folge steht dann natürlich an. Und es geht eben weiter mit Hashtag Eishockey Deutschland. Und dann am Donnerstag live bei uns mit den Viertelfinals. Ciao und einen schönen Tag euch.
Tschüss.
Live bei Magenta Sport und Magenta TV.